Hallo, guten Morgen. Gott hat Acht auf uns. Wir sind ihm kostbar. Das gilt allen Menschen. Ist es aber verwunderlich, dass er dies besonders unterstreicht für die, die ihm durch seine Gnade ihr Leben anvertraut haben? Ja, wir sollen alle Menschen ehren, achten, lieben, sogar unterordnen, sagt das Neue Testament. Und doch achten wir, haben ein besonderes Auge auf die Menschen, die uns nahestehen, nicht wahr? Gottes Eingreifen sehen wir meist nicht. Oft übersehen wir es sogar, dass er uns durchträgt, dass er handelt. Wir haben keine Wahrnehmung dafür, wie er uns unter seine Fittiche nimmt. Und das ist ein Bild der Geborgenheit. Das ist ein gutes Bild. Wahrnehmen und beklagen, das tun wir häufig, wo wir Schweres erleben und das Glas unseres Lebens uns meist halb leer erscheint. Die Bibel beschreibt uns in vielfältiger Weise, wie Gott sich nicht von uns ausmanövrieren lassen will, sondern nahe bleibt. Und das ist wirklich unverständlich. Und doch ist es Gottes gute Wahrheit, die er für uns lebt. Und es gibt ein wundervolles Bild für Gottes Fürsorge für seine Kinder. Ihr seht den Vers schon hier. Er entstammt einem Text, einem Lied, welches einer der größten Propheten und Leiter des Volkes Israel, nämlich Mose, kurz vor seinem Tod dichtete. Es spricht vom Namen Gottes als Versicherung für die Verheißung, die er seinem Volk gegeben hat. Es spricht von seiner liebenden Fürsorge, seiner Gerechtigkeit und Gnade. Und das alles wird dem Unglauben und der Treulosigkeit des Volkes gegenübergestellt. Das Lied und das darin enthaltene wunderbare Bild von Gottes liebender Fürsorge findet sich im 5. Buch Mose, Kapitel 32. Ich lese den Vers hier im Zusammenhang. Doch Israel gehört dem Herrn. Jakob ist sein besonderes Eigentum. Jakob, ein anderer Name für Israel. Er fand sie in einem öden Land, in der weiten, einsamen Wüste. Er umgab sie und wachte über sie. Er behütete sie wie seinen Augapfel. Wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt, so führte der Herr sie. Er allein, ohne fremde Götter. Er ließ sie über das Hochland ziehen und von den Feldern essen. Er gab ihnen Honig aus den Bergen und Öl aus dem harten Fels, Rahm von den Kühen und Milch von Ziegen, dazu das Beste von Lämmern und fehlerlose Widder und Ziegen aus Baschan, sowie den allerbesten Weizen. Den erlesensten Wein habt ihr getrunken, gekeltert aus dem Saft edelster Trauben. Wir wollen uns diesen Vers hier mal vornehmen, den ihr seht. Und anhand dieses Bildes ein paar Gedanken machen, in welche Flugschule uns der allmächtige Gott hineinnimmt, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben, nachdem er Ja zu uns gesagt hat. Es ist eine Flugschule des Reifens, loszulassen und Vertrauen zu wagen. Wie wunderbar geht Gott mit seinen Leuten um. Und wenn wir an die Adler denken, dann können wir sehen, wie die Elternvögel ihre Jungen behutsam, aber gezielt auf das Fliegen vorbereiten. Sie anlernen, sie trainieren. Und Gott geht auch mit seinen Leuten in seiner Flugschule so um, behutsam, aber gezielt, um sie zu Himmelsstürmern zu erziehen, damit sie, und hier nehme ich etwas vorweg, die Freiheit, zu der sie geboren sind, erleben. 7 Stufen habe ich da herausgelesen, wie ein junger Adler das Fliegen lernt. Und ich denke, diese Stufen sind auch in Gottes Flugschule erkennbar, wenn auch nicht immer so klar voneinander zu trennen. Diese 7 Stufen sind bedeutsam und lauten: Vorbild, Unbehaglichkeit, Gefahr, Entscheidung, Richtungsänderung, Handeln und Freiheit. Kommen wir zum ersten, in Gottes Flugschule. Das ist das Vorbild. Wenn die Zeit gekommen ist, für die jungen Adler ins Flugtraining einzusteigen, bei unserem Steppenadler, wie gesagt, nach ungefähr 90 Tagen, beginnen die Elternvögel, das Junge immer deutlicher in Richtung Ast zu stoßen, weg vom Nest. Und zugleich beginnen sie über dem Jungen zu schweben. Schau mal, so geht das. Das ist dem jungen Vorbild, immer stärker mit den noch schwachen Flügeln zu schlagen, zu ballieren, wie das heißt. Es ahmt die Bewegung der Vorbilder nach. Das Fliegen an sich ist ja genauso natürlich wie das Atmen für die Vögel, aber es muss sich noch entwickeln. Und Vers 11 spricht vom Schweben der Elternvögel über den jungen Adler. In dieser Phase hat der Jungvogel noch nicht ausreichend und noch nicht die richtigen Federn. Aber sie trainieren ihre Muskeln, um vorbereitet zu sein. Aber das Vorbild, das ist entscheidend. Die Elternvögel führen vor und die Jungen eifern ihnen nach. Gott ist uns gelebtes Vorbild in Christus. So lesen wir, das ist eine falsche Stellenangabe, in Römer 5, beziehungsweise kommt noch eine andere Stelle dazwischen, Entschuldigung. Gottes Vorbild in Christus, leben in Römer 5. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen erweist uns seine große Liebe dadurch, dass der Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und zwei Verse weiter ist die Rede davon, dass wir Gottes Feinde waren. Und Gott trotzdem schon in dieser Zeit Fakten schuf durch seine geliebte, entgegenkommende Liebe. Da war kein Warten Gottes auf ein gewisses Maß von Perfektion bei uns Menschen oder auf ein gewisses Maß von Gegenliebe. Jesus ging in Vorlage, ohne dass wir das jemals ausgleichen könnten. Und jetzt kommt die Stelle von Paulus, wie er schreibt an Timotheus: An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Gott wollte ihm das zeigen. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus als Beispiel, als Vorbild. Gott hat uns nicht uns selbst überlassen, weil ohne Vorbild können wir das Fliegen nicht lernen. Er liebte und liebt uns Menschen so sehr, dass er uns selbst in Jesus lebendiges Vorbild wurde. Und Jesus sagt, wer ihn gesehen hat, hat den Vater im Himmel gesehen. Wenn es also ein Vorbild für gelebte Nachfolge gibt, dann ist das Jesus. Deswegen müssen wir uns zuallererst an ihm orientieren. Und deshalb ermutige ich euch dazu, jeden Einzelnen mindestens einmal im Jahr zu den Evangelium auch zu greifen in eurer Bibellese. Vielleicht ein Evangelium mindestens zu lesen im Jahr. Das auch in den Hauskreisen, in den Zweierschaften und immer wieder aufzugreifen, auf Jesus zu schauen, auch in seinem Wort. Die nächste Phase habe ich vielleicht etwas holprig die Phase der Unbehaglichkeit genannt. In Vers 11 heißt es, dass den Jungvögeln das Fliegen beigebracht wird. Aber eigentlich heißt es, dass das Nest durch die Elternvögel aufgestört wird. Es ist eine Sache, dass die Jungen mit den Flügeln zu schlagen beginnen, während sie im sicheren Nest sitzen. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn sie am Nestrand sitzen und hocken und vor sich den Abgrund haben. Bevor sie fliegen können, haben auch junge Adler eine natürliche Hemmung, diesen Schritt zu gehen. Und so tun die Elternvögel etwas, was die Jungen, wenn wir im Bild bleiben wollen, bildlich gesprochen, erst später verstehen. Sie wühlen durch das Nest und nehmen es langsam auseinander, sodass den Jungen nach und nach die sichere Basis für das Stehen und Bleiben im Nest genommen wird. Ihm wird im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggezogen. Sie sind gezwungen zu fliegen. Häufig begegnen uns in der Flugschule Gottes in dieser Phase Dinge, die uns verunsichern. Irgendwas ist nicht in Ordnung, macht uns besorgt, vielleicht sogar ängstlich. Unruhe erfüllt uns. Und wir wissen manchmal gar nicht genau, woran das liegt. Oder wir wollen es nicht wissen und ignorieren es. Und dann können wir auch erleben, was wir im Buch Hiob lesen können. Dort steht, in meinem Innern brodelt es und ich komme nicht zur Ruhe. Häufig geht es um gestörte Beziehungen oder unerfüllte Wünsche, Stress, Furcht, eine Schwäche oder Lust. Wir sagen uns vielleicht, eines Tages werde ich daran arbeiten. Dann, wenn ich das erlebt habe, dann werde ich daran arbeiten. Eines Tages. Weil wie der zögernde junge Adler wollen wir uns nicht freiwillig zur Nestkante bewegen. Wir wollen uns dem nicht stellen, wollen dem nicht ins Angesicht schauen, was uns so unsicher macht. Aber Gott entzieht uns der Sicherheit des vorübergehenden Nestes, welches wir gern dauerhaft bewohnen würden. Er will, dass wir der Unsicherheit der Herausforderung begegnen. Ob einige von uns das vielleicht nachvollziehen können in ihrem Leben? Was auch immer es sei, die wachsende Unruhe, unsere Vermeidungsstrategien, es ist häufig gar nicht mehr zu ignorieren. Tragisch ist, wenn Menschen ständig in dieser Phase verharren und Lebenszeit und Kraft verschwenden. Sie klammern sich an das Nest voller Sorge und Angst, die Herausforderung, das Problem anzugehen. Lieber wollen sie mit dieser Ruhe, die gleichzeitig auch Unsicherheit bedeutet und Unruhe, damit leben, statt das Fliegen zu wagen, zu dem sie bestimmt sind. Sie sagen sich, wer weiß, was passiert, wenn ich mich oder wenn ich etwas ändere. Wenn wir uns in einer solch festgefahrenen Situation wiedererkennen, verstehen wir vielleicht, in welche Phase uns Gott als nächstes in seiner Flugschule bringen will. Das ist die Phase der Gefahr. Irgendwann bekommen die Elternvögel die Jungen aus dem Nest. Oder hast du schon einen ausgewachsenen Adler im Nest gesehen, kreischend, damit die Eltern ihm das Futter bringen? Natürlich nicht. Eines Tages ist nichts mehr außer Luft zwischen dem jungen Adler und der harten Erde tief unten. Entweder lernt er fliegen oder er stirbt. Er ist nicht dafür gemacht, im Nest zu bleiben. Er ist dafür gemacht, zu fliegen. Ich denke, dass Gott sicher einer Gefahr oder Krise für unser Leben sich nicht immer in den Weg stellt, wenn es für uns zum Beispiel den Gewinn bringen könnte, ein ignoriertes Problem unter dem Teppich hervorzuholen. Er lässt eine ungemütliche Alarmglocke schrillen. Und es kann sein, dass der Schmerz nun so groß wird, dass wir ihn nicht mehr ignorieren können. Vielleicht werden wir gekündigt bei der Arbeit. Oder wir werden schwer krank. Oder der Partner droht, uns zu verlassen. Wir stellen spätestens jetzt fest, dass kein Fundament mehr vorhanden ist. Wir müssen schnell handeln. Wir müssen jetzt etwas tun. David hat das erlebt und im Psalm 119 mal so beschrieben. Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten. Es bedurfte einer echten Erschütterung, damit David etwas änderte und begann, neu auf Gott zu vertrauen. Erlebst du das vielleicht gerade, dass dein Ignorieren zu noch mehr Problemen führt? Gott möchte dich das Fliegen lehren, nicht das Herumflattern im Nest. Er möchte, dass du mündiger, reifer wirst, immer mehr, Schritt für Schritt. Und jetzt folgt ganz schnell die Phase der Entscheidung. Eine Gefahr oder Krise zwingt dazu, die Masken fallen zu lassen oder aus dem Nest zu hüpfen. Eine Entscheidung ist gefordert. Gehe ich weiter oder ziehe ich mich zurück? Nehme ich die Herausforderung an oder laufe ich davon? Wenn das Nest erstmal weg ist und der Erdboden immer schneller auf den jungen Adler zukommt, muss er eine Entscheidung treffen. Fliegen, die mit den Flügeln schlagen oder auf der Erde aufschlagen. Überleben oder sterben. Auch Gott kann uns an solche mehr oder minder dramatische Punkte in unserem Leben bringen. Besonders wenn, was wir sehr oft gut können, uns jeglicher Reife, jeglichen Prozess entziehen und diesem Prozess, dieser Reife-Herausforderung keine Beachtung schenken. Wenn wir den lieben Gott sein lassen wollen, solange er in unserem Sinne handelt, so wie wir das verstehen. Jesus hat das anders gelebt und seine Entscheidung nicht vom eigenen Wohlbefinden abhängig gemacht, sondern darauf vertraut, dass der Vater im Himmel weiß, was dran ist. Im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, sagte er zu seinen Jüngern: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. 2010 war meine Welt noch ziemlich hell und in Ordnung. Dann aber begann es an mehreren Stellen in meinem Leben zu brennen, Steppenbrände. Und ich wurde mehr und mehr gezwungen, als die Flammen hochschlugen, diese genauer in Augenschein zu nehmen. Wo sind meine Anteile? Was könnte und sollte, was muss ich ändern? Gewollt habe ich das nicht. Vor 2010 hätte ich mich fragen können, hätte gesagt, es ist alles in Ordnung. Und ich finde mich eigentlich ziemlich gut. Durch diverse Umstände und Hilfen gelang und gelingt es mir durch Gottes Gnade mehr und mehr Herr über diese Brände zu werden, beziehungsweise Gott Herr über diese Brände sein zu lassen. Manche Brände sind tatsächlich inzwischen gelöscht. Andere brauchen weiterhin gute Aufmerksamkeit von mir. Es folgt die Phase der Richtungsänderung. Der junge Adler fällt schnell aus der Höhe des Nestes. Er muss etwas tun, er muss seine Richtung ändern. Selbst wenn er fliegt, kann er nicht weiter Richtung Boden fliegen. Er muss beginnen zu steigen, statt immer tiefer zu fallen. Der Oberzöllner Zachäus, der im Dienst der Römer seine eigenen Leute ausgenommen hat und keinen Wert auf Moral oder Religion gelegt hat, wurde von Jesus vor die Entscheidung gestellt, ihm zu folgen. Aber erst als Zachäus die Diskrepanz zwischen seinem und dem von Jesus gelebten Leben verstand, als nämlich die Religiösen zu Jesus kamen und ihn anklagten und sagte: Hey, mit was für komischen Leuten, mit was für Sündern, Gottlose und Heiden liegst du an einem Tisch, merkte Zachäus, dass es hier nicht um eine reine Kopf- oder gefühlsmäßige Entscheidung ging, sondern dass diese Entscheidung Konsequenzen im praktischen Leben haben musste. Er musste ganz praktisch Dinge ändern. Indessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Wir denken, das ist ja ganz schön billig, was er da macht, der Zachäus. Aber Jesus nimmt ihn an und Jesus kennt das Herz eines Menschen. Er erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Gibt es etwas, für das du eine Umkehr brauchst? Vielleicht bist du noch gar kein Christ. Dann bist du herzlich eingeladen, wenn du Jesu Klopfen an dein Herz spürst. Dann möchte ich dich ermutigen, später auf jemanden zuzukommen. Wir haben Personen hier, die mit so orange-roten Schildern herumlaufen, die kann man gern ansprechen, uns Pastoren. Und vielleicht kennst du auch andere vertrauenswürdige Christen hier in der Gemeinde, bestimmt persönlicher. Sprich mit ihnen. Vielleicht lastet auch etwas auf dir, der du schon Christ bist, das einer deutlichen Richtungsänderung bedarf. Auch dann sprich doch mit jemandem gemeinsam und mit Jesus zusammen darüber. Es ist überhaupt keine Schande, als Christ zu straucheln, zu fallen, zu sündigen, mit etwas nicht zurechtzukommen. Eine Schande ist, wenn wir Gottes Angebote wieder und wieder nicht annehmen, sie zurückweisen und uns einer Veränderung durch den Heiligen Geist entziehen, weil wir lieber die Maskerade der vermeintlichen Perfektion weiterspielen wollen. Dabei ist Umkehr bei Jesus ganz einfach. Den schweren Teil hat er getragen. Es folgt die Phase des Handelns. Die Elternvögel können den Jungen das Fliegen lehren, aber sie können nicht für sie fliegen. Und ich habe auch noch nie einen Elternadler mit einem jungen Adler Huckepack auf dem Rücken gesehen. Ich behaupte, wir laufen alle immer wieder Gefahr, religiös zu leben. Damit meine ich, religiöse Riten zu absolvieren, zu denken, wasch mich lieber Herr Jesus, aber mach mich nicht nass. Ich bin bereit zu nicken zu christlichen Glaubensaussagen, aber diesen wirklich Vertrauen zu schenken, das erwarte bitte nicht von mir, Jesus. Ich will Nachfolger sein, aber ich habe es schon schwer genug im Leben. Also bitte erwarte nichts von mir. Ich schau mal, was ich so im Leben für dich erübrigen kann. Aber bitte bleib bei mir. Und lass mir möglichst viel von dem zugutekommen, mit dem ich dir ständig in den Ohren liege. Was aber will Gottes Flugschule uns lehren? Richtig zu fliegen. Loszulassen. Gott vertrauen zu können. Und dann werde ich erleben können, dann wirst du erleben können, dass Gott dich trägt. Wie den Adler die unsichtbare Luft. So wie die Israeliten erlebten, dass das Rote Meer sich teilte, als sie losgingen. Oder die 10 Leprakranken, die sich gehorsam auf den Weg machten und dabei gesund wurden. Jesus sah sie an, das waren 10 an der Zahl, und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Der Adler lernt entgegen der Schwerkraft, die ihn nach unten zieht, zu fliegen. Und deshalb ist diese Phase des Handelns entscheidend. Entscheidend für das Reifen der Kinder Gottes, wie auch für die jungen Adler. Hier entscheidet sich, ob die letzte Phase erlebt werden kann. Und das ist die Phase der Freiheit. Wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt. So führte der Herr sie. In einem weiteren Clip nachher könnt ihr sehen, wie die Elternvögel immer in der Nähe sind, manchmal sogar unter dem Jungvogel, um ihm Sicherheit in schwierigen Phasen zu geben. Das ist ein ganz wunderbares Bild. Paulus schreibt an die Galater, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Die Herausforderung dieser Flugschule ist nicht leicht, ist nicht klein. Aber wir sehen, dass Gott uns immer nahe sein wird, uns gegebenenfalls auch trägt. Und dass es sich lohnt, denn nur so können wir die großartige Freiheit Gottes immer wieder erleben, zu der wir Menschen tatsächlich berufen sind, zu fliegen, zu vertrauen. Das bedeutet, diese Flugschule durchlaufen wir nicht nur einmal, sondern immer wieder und ganz unterschiedlich. Wir alle sind hier in unterschiedlichen Phasen der Flugschule Gottes. Aber das Ziel, fliegen zu lernen, um die Freiheit für das Leben zu gewinnen, zu dem wir berufen sind, bleibt dabei stets gleich. Ja, das Volk Israel hat damals nicht automatisch auf Mose gehört. Und auch wir heute, trotz Jesu Kommen an Weihnachten, trotz Ostern, folgen wir ihm nicht automatisch in allen Dingen. Aber es ist der einzige Weg, in dieser Flugschule Gottes zu sein, ein reifender Himmelsstürmer zu werden. Damit wir immer mehr von dieser Herrlichkeit Gottes auch hier schon erleben, auch wenn wir wissen, wie begrenzt das sein wird. Die Erde ist niemals der Himmel, aber manchmal lässt er sich blicken. Wir sollen nicht aus Sorge, aus Angst diese geschenkten Glaubensflügel verkümmern lassen und dahin vegetieren. Vertraue darauf, Gott lehrt dich das Fliegen. Wenn du Christ bist, gibt es daran gar keinen Zweifel. Und dann kannst du höchstens fragen, in welcher Phase der Flugschule bin ich gerade? Zögere ich? Bin ich ängstlich? Oder kann ich dem Vorbild und den Anweisungen Gottes gut folgen gerade? Vielleicht hast du auch Fragen, was ist gerade los in deinem Leben und du kannst das gar nicht befriedigend einordnen. Vielleicht hilft dir dann dieses Bild aus dem Moselied, zu wissen, Gott ist weiterhin mit dir auf dem Weg, trotz deiner Unsicherheit. Gott ist barmherzig mit seinen jungen Wilden. Halte fest, Gott möchte dich das Fliegen lehren und er ist dazu in der Lage. Er wird dich durch seine Flugschule führen. Du kannst sie ignorieren, du kannst dich verweigern, aber du wirst sie trotzdem nicht aufhalten. Deshalb ermutige ich dich, vertraue dich ihm an und lerne mit ihm zu fliegen. Ich möchte beten. Lieber Herr, danke für deine Geduld mit uns. Danke, dass du uns nicht aufgibst, selbst wenn wir uns verweigern. Hilf uns, deine Hand in unserem Leben zu entdecken. Immer wieder. Deine wirkliche Hand, keine eingebildete. Und lieber Herr, wenn es heute Morgen hier Menschen geben sollte, die dich noch gar nicht kennen oder nicht mehr kennen wollen, dann bete ich, dass du dich ihnen klar zu erkennen gibst, sodass sie dir glauben können. Amen.